Endlich Jojo-frei.
Im Gespräch.
Mit Stefan Kowalski
und Dr. Oliver Korn.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Endlich Jojo-frei. Mein Name ist Stefan Kowalski.
Und ich bin Oliver Korn.
Oliver, wir wollen dir heute versuchen, unser Programm mal um einen kleinen Überblick anzureichern, dass man mal versteht, wie geht eigentlich dieser Weg raus aus der Jojo-Falle, wie werde ich Jojo-frei? Weil das ist ja kein ganz kurzer Weg, oder?
Nee, das ist tatsächlich zumindest dann, wenn man eine nachhaltige Veränderung anstrebt und den Wunsch hat, sich irgendwann auch um dieses Thema vielleicht so gar nicht mehr wirklich kümmern zu müssen, dann ist es tatsächlich eher ein längerer Weg. Denn das, womit wir es zu tun haben, wir haben das oft gesagt, ist, dass wirklich ganz etablierte Abläufe, die sehr automatisch ablaufen, Gewohnheiten halt, dass wir die zum einen erst einmal bremsen müssen und dann neue etablieren müssen. Und das ist etwas, was bestimmte Bedingungen braucht. Und da sollte man auch einen gewissen zeitlichen Rahmen einplanen. Das sind eben nicht nur 3 Wochen, sondern das dauert einfach länger.
Nun hast du das ja, das ist vielleicht eine Frage jetzt ein bisschen abseits von unserem Programm, in deiner Praxis als Psychotherapeut ja auch mit zum Teil sehr schweren Fällen zu tun. Also Menschen, die durch ihre psychischen Leiden so stark beeinträchtigt sind, dass sie am normalen Alltag ja kaum noch teilnehmen können. Die wünschen sich ja, wenn sie zu dir kommen, in der Regel eine schnelle Veränderung. Mhm. Also so, dass es einfach nur möglichst schnell geht und sie ihr Leiden loswerden. Wie schaffst du das, die zu ermutigen, da doch dran zu bleiben oder diesen längeren Weg zu gehen? Wie geht das?
Naja, das ist unterschiedlich. Also tatsächlich schwierig ist es eigentlich, oder sagen wir es anders, also je betroffener jemand ist und je schlechter es jemandem geht, desto stärker gibt es natürlich einen schon vorhandenen Wunsch, dass sich die Situation verändern soll.
Also wenn der Leidensdruck nur hoch genug ist, könnte man sagen?
Genau, wenn der Leidensdruck hoch ist, das ist schon wirklich ein guter Grund für Veränderungen. Tatsächlich ist es oft schwieriger dann, wenn es jemandem zwar nicht so wirklich gut, aber auch noch nicht so ganz gravierend schlecht geht, so das dazwischen. Und wo ich als Außenstehender manchmal denke, naja, da gibt es schon viele gute Gründe für Veränderung, aber jemand selbst da noch vor zurückschaut oder das für sich noch nicht so zu fassen bekommen hat, das ist tatsächlich eine interessante Geschichte, weil man dann in einer Situation sich befindet, wo man sagen könnte, naja, irgendwie geht es ja auch noch. Und vielleicht habe ich Glück und irgendwann verändert es sich auch alles von alleine wieder und wenn ich noch ein bisschen die Zähne zusammenbeiße. Aber dieses Vorgehen, das bewährt sich zumindest in meinem beruflichen Kontext in der Regel nicht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den finde ich eigentlich ganz gut übertragbar, auch auf unser Thema hier. Wenn wir natürlich auf eine bestimmte Art und Weise auch durchs Leben gehen mit Ernährung und Bewegung, dann ist es schon etwas, wo man befürchten muss, dass das auf lange Sicht auch Spuren hinterlässt, zumindest dann, wenn ich einen ungünstigen Weg gewählt habe und der mir so völlig vertraut ist, und ich das einfach so laufen lasse.
Aber diese Erkenntnis, die tritt ja ganz schnell in den Hintergrund, wenn man dann vor dem leckeren Stück Pizza mit Freunden sitzt und sagt, ach komm, das esse ich jetzt noch und ein schöner Nachtisch gehört eigentlich auch noch dazu und sich jetzt nicht Gedanken darüber macht, dass einem das vielleicht in 20 Jahren, wenn diese paar Kilos zu viel auf den Rippen sind, dann auf einmal recht. Also das heißt, es braucht schon, du hast jetzt eben gesagt, einen guten Grund, um überhaupt loszumarschieren. Also wenn der Druck noch gar nicht so groß ist, und das ist, glaube ich, beim Thema Abnehmen und sein Bewegungsverhalten verändern häufig auch ein Thema, dann geht man gar nicht los. Dann versucht man es immer, Stichwort Neujahrsvorsätze, man nimmt sich das vor, hört sich ja gut an, ja, alle klatschen Beifall und dann meldet man sich an im Fitnessstudio und dann kommt auch wieder andere Dinge dazwischen und man lässt es sein.
Das sind manchmal wirklich Situationen, wo man denkt, Mensch, da hat jemand wirklich einen tollen Start hingelegt. Ich meine, ich kenne das selber aus meinem eigenen sportlichen oder auch weniger sportlichen Zeiten auch, wo man wirklich einen guten Start hinlegt und manchmal ist es eine Kleinigkeit, ja, da wird es blödes Sportstudio renoviert und hat für 10 Tage geschlossen. Oder man kriegt im Winter, dann gehört man zu den Ersten, die einen ziemlich unangenehmen grippalen Infekt bekommen und man fällt 2 Wochen aus und Sport ist nicht drin. Und manchmal reicht so eine Unterbrechung, obwohl man vorher einige Wochen wirklich toll und regelmäßig trainiert hat, um dann in ein altes, vertrautes, passives und in meinem Fall bequemes Muster zurückzufallen. Also da kann man das sehen, wie hartnäckig manchmal alte Wege sein können und dann auch zurückkehren, wenn die neuen Wege noch nicht wirklich so ganz in Fleisch und Blut übergegangen sind und wenn ich nach solchen Unterbrechungen zum Beispiel nicht wieder an dem Punkt bin, an dem ich gewesen bin, als ich gesagt habe, Mensch, 1. Januar, jetzt starte ich und jetzt ist meine Motivation stark. Die ist ja nicht immer gleich intensiv, vielleicht auch in den Wochen, die danach kommen und Das ist auch eine Fähigkeit, da glaube ich immer wieder Kräfte frei zu machen, die vielleicht in mir liegen und die mir eine gute Richtung weisen. Da habe ich ja durch dich, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel gelernt. Denn du hast mir damals angefangen, so ein bisschen von Werten zu berichten. Und ich muss gestehen, das war zwar etwas, was auch in meinen beruflichen Bereich hineingehört und sehr, sehr aktuell ist, aber mir war das zu dem Zeitpunkt gar nicht so vertraut.
Ja, ist ein sehr interessanter Aspekt. Und das ist der, der mir persönlich am meisten geholfen hat. Ich habe über 30 Jahre unterschiedlichste Diätversuche gemacht. Ich war mehrfach bei Weight Watcher, ich bin Marathon gelaufen. Immer wieder habe ich versucht, auch über Kalorienzählen, Selbstbeobachtung, das in den Griff zu bekommen. Habe auch häufig abgenommen, zum Teil sogar sehr erfolgreich, aber dann halt immer wieder zugenommen. Und es hat sich geändert und das war für mich vielleicht so ein Schlüsselerlebnis, als ich mich in meinem Beruf mit Werten beschäftigt habe und dann auch mit meinem persönlichen und bin auf meinen wichtigsten Wert gestoßen, der war mir immer klar, aber vielleicht nicht ganz so bewusst, das ist Unabhängigkeit. Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass wenn ich im Alter unabhängig sein möchte, also nicht so schnell auf fremde Hilfe angewiesen sein möchte zum Beispiel, dass mir dann ein ja, normales Körpergewicht und ausreichend Kraft und Fitness hilft, diesen Wert zu leben. Und das hat dazu geführt, dass ich mein Verhalten verändert habe. Also man könnte sagen, das Thema Werte war für mich in Bezug auf unser Programm Jojo-frei für mich persönlich das wichtigste Thema. Wir haben ja viele verschiedene, aber Werte sind tatsächlich ein ganz entscheidender Aspekt.
Für uns ist das ja mittlerweile so ein alltäglicher Begleiter geworden, ne? Das Thema Werte, auch mal ein Auge auf die eigenen Werte zu haben und auch bei anderen mal drauf zu gucken. Vielleicht magst du aber denjenigen, die jetzt vielleicht noch gar nichts davon gehört haben, vielleicht so einfach wie es geht, nochmal erklären, Mensch, was ist denn mit diesem Begriff in unserem Kontext jetzt gemeint? Und vielleicht auch, wofür ist das eigentlich gut? Warum ist es vielleicht auch eine gute Idee, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und kann uns auch in diesem Kontext, nämlich Ernährung, Bewegung, unliebsame Gewohnheiten verändern, eine wirklich große, starke Hilfe sein?
Ja, ich versuche das mal. Vielleicht machen wir das an einem Beispiel. Was würdest du sagen, was ist dein wichtigster Wert?
Ich kann dir sagen, an welchen ich spontan denke, auch wenn es mir nicht gefällt, das ist Sicherheit. Ah, okay. Also das ist so etwas, was mir sofort in den Kopf schießt, ob es der wichtigste ist. Wir nehmen den jetzt mal.
Ja, genau. Okay. So, Sicherheit. Sicherheit ist erstmal ein sehr abstraktes Wort und das passiert mit vielen Werten. Unabhängigkeit, Sicherheit, Vertrauen, Dankbarkeit, Wertschätzung, was immer du jetzt als Wert nehmen würdest. Da gibt es ja sehr viele, sind die erstmal sehr abstrakt. Wie soll mir das jetzt helfen, wenn ich vor dem Stück Pizza sitze, dieses Stück nicht zu essen oder vielleicht weniger zu essen als üblich? Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil Werte ja erstmal scheinbar willkürlich sind, denn ich bestimme die Werte ja, die für mich wichtig sind. Und das ist schon ein Teil der Antwort auch, was sind Werte? Sie beantworten die Frage, was ist mir wichtig? Wie will ich sein? Man spricht in der Psychologie von selbstgewählten Qualitäten meines Lebens.
Könnte man so sagen, also Werte sind auf jeden Fall etwas, was mir so am Herzen liegt oder so Herzensthemen oder wie würdest du das
Ja, man sagen? Kann das eigentlich so sagen, wenn der Wert verletzt wird, das merken wir und dann reagieren wir. Mhm. Und zwar massiv. Also wenn mir Vertrauen wichtig ist und ich werde enttäuscht, weil mir jemand nicht vertraut oder mein Vertrauen missbraucht, das nennt man ja auch solche, gibt es ja solche Redewendungen, dann reagiere ich mit Abstand, mit Gegenwehr und so weiter. Das heißt, wenn dein Wert nach Sicherheit empfindlich gestört ist, also du dich zum Beispiel sehr unsicher fühlst oder zwischen Alternativen wählen könntest, eine ist sehr unsicher, eine ist wohl eher die sichere Seite, dann weißt du automatisch, in welche Richtung deine Entscheidung geht. Mhm. Das heißt, ein Wert ist immer das, wenn er verletzt wird, reagieren wir allergisch.
Und wenn er erfüllt ist in meinem Leben?
Dann ist das für uns ein angenehmer Zustand. Das ist das, was wir anstreben. Man sagt, dass Menschen gerne authentisch sind. Das heißt, so leben, wie sie es sich wünschen, also wie ihre Werte auch sind. Mhm. Das heißt, man möchte konsistent sein. Also das sind alles Begriffe, die sagen, es ist ein inneres Bedürfnis, dieses selbstgewählte Ziel auch zu erreichen. Und es geht nicht darum, ob diese Werte gut oder schlecht sind im Sinne eines ethischen Maßstabes. Also was würden andere vielleicht sagen? Also auch ein Drogendealer kann Werte haben, die zum Glück von der Gesellschaft nicht geteilt werden und darauf steht ein Gefängnis. Aber die Werte sind erstmal nicht richtig oder falsch, sondern sind hilfreich, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied. Ein Wert ist etwas, woran ich mich immer wieder ausrichten kann. Ich kann auch in einem ungünstigen Moment, wo ich sage, ich habe mein Ziel nicht erreicht, sagen, aber ich kann jetzt meinen Wert leben. Also ich kann versuchen, anderen zu zeigen, dass mir Sicherheit am Herzen liegt zum Beispiel. Ein Ziel kann ich eben auch verpassen oder es hat vielleicht noch ein Verfallsdatum. Und ein Wert ist wie ein Leuchtturm, an dem ich immer wieder mein Handeln ausrichten kann.
Und das, ja. Okay, das heißt aber, Werte kann ich nicht erreichen, aber ich kann versuchen, sie so lebendig werden zu lassen, zum Leben zu erwecken oder so Teil meines Lebens werden zu lassen? Oder wie darf man das verstehen?
Es ist wie ein Kompass. Also man kann sich das so vorstellen, nehmen wir mal an, mein Wert liegt im Norden. Und jetzt merke ich auf einmal, oh, ich bin vom Weg abgekommen, ich gehe Richtung Westen. Jetzt kann ich mich sofort wieder Richtung Norden bewegen. Aber ich erreiche Norden nie. Ja, wissen wir, wir sind dann auf einer Kugel, also wir würden den Norden nie endgültig erreichen. Das heißt, ein Wert ist eigentlich eine Entscheidungshilfe. Ich kann mir in einer schwierigen Situation die Frage stellen, wie kann es mir jetzt gelingen, meinen Wert zu leben? Wie kann ich jetzt in diesem Moment meinen wichtigsten Wert Sicherheit leben oder vielleicht auch einen anderen Wert, der mir wichtig ist? Wir schlagen ja in unserer Jojo-Frei-Methode vor, dass man seine 7 wichtigsten Werte ermittelt in Bezug auf Ernährung und Bewegung. Es gibt auch andere Bereiche. Ich kann auch jetzt meine Werte für das berufliche Umfeld oder für meine Partnerschaft oder Familie oder für andere Dinge ermitteln. Man sagt so, es gibt so verschiedene Bereiche. Und ich kann also in schwierigen Momenten mich fragen, wie lebe ich jetzt diesen Wert? Vielleicht mache ich das nochmal an einem Beispiel mit dem Essen deutlich.
Gerne.
Oder auch Bewegung. Also was hat mir zum Beispiel geholfen, regelmäßig zum Krafttraining zu gehen? Also es hat mir geholfen, weil ich einmal jetzt wusste, warum mache ich das? Ich möchte unabhängig werden und ich habe mich irgendwann damit beschäftigt und verstanden, Muskelkraft hilft, im Alter beweglich zu bleiben und unabhängig zu sein. Wenn ich jetzt also mal auf dem Sofa sitze und müsste eigentlich wieder hingehen und sage, ich habe keine Lust und es ist gerade so schön hier, dann fällt mir relativ schnell dieser Wert wieder ein, Unabhängigkeit, und sage, ja, es hilft mir aber und dann mache ich das. Das heißt, ich überwinde den sogenannten inneren Schweinehund, weil ich mein Verhalten an einem langfristigen Wert ausrichte und da mir dieser sogenannte Belohnungsaufschub gelingt. Das ist ein ganz wichtiges Phänomen in der Psychologie, dass eine Belohnung, die im Hier und Jetzt stattfindet, das wäre zum Beispiel auf dem Sofa sitzen bleiben, das fühlt sich gut an, oder das Stück Schokolade zu essen, ist mir viel mehr wert als eine Belohnung in der Zukunft. Das heißt, die Belohnung, selbst wenn sie viel größer sein könnte in der Zukunft, ist mir nicht so viel wert. Und wenn es uns Menschen gelingt, die kurzfristige Belohnung aufzuschieben, um die langfristige Belohnung zu erreichen, dann werden wir flexibler in unserem Verhalten. Und dann ist es nicht eine Entscheidung gegen mein Inneres, sondern es ist auf einmal ein Zugewinn an Freiheit. Der Verzicht auf das Stück Schokolade ist kein Verzicht mehr, sondern es ist ein Gewinn an Freiheit.
Mir fiel eben, als du das sagtest, mein alter Chef ein aus Zeiten, als ich noch in einem Krankenhaus gearbeitet habe und dem ich tatsächlich viel zu verdanken habe. Der hat immer damals gesagt, wenn diese Fähigkeit, Belohnung aufzuschieben, wenn Menschen das nicht hätten, dann würde es keine Ärzte mehr geben, weil niemand freiwillig dieses Studium bis zum Ende durchmachen würde, weil es so viele Hürden und Tücken und wirklich frustrierende, überfordernde Momente gibt in diesem Studium, dass jeder es sofort aufhören würde. Und nur die Perspektive langfristig und eben diese Fähigkeit, sich an dem Langfristigen zu orientieren, führt überhaupt dazu, dass wir Ärzte haben in unserer Gesellschaft. Freiwillig würde das sonst niemand machen. Aber das ist ja interessant, wenn du sagst, Werte sind dort eine Hilfe. Jetzt sage ich es mal provokant, ja. Hat sich das einfach jemand jetzt ausgedacht oder gibt es da auch Belege dafür, vielleicht auch wissenschaftliche Belege dafür, dass diese Idee, ich versuche meinen eigenen Werten auf die Spur zu kommen und die helfen mir tatsächlich, meine langfristigen Ziele zu entdecken und ein Leben zu führen, was wirklich viel besser zu mir passt. Also gibt es Belege dafür, dass das funktioniert auch?
Ja, interessanterweise gibt es die. Also einmal gibt es eine sehr, sehr gute philosophische Erklärung, warum das funktioniert, von Michael Bort. Bort mit DT am Ende. Der war jahrelang Dekan der Philosophischen Fakultät in München und ist Jesuit. Und der hat ein sehr lesenswertes Buch dazu geschrieben, Die Kunst, sich selbst zu verstehen, wo er aus philosophischer Sicht erklärt, warum Werte funktionieren. Aber es gibt auch handfeste Studien und Beweise dafür. So hat zum Beispiel Stephen Hayes, einer der meistzitierten Psychologen der Welt, mal eine Untersuchung mit Studenten gemacht und hat sie gebeten, am Anfang eines Semesters einen 15-minütigen Aufsatz, also sie sollten 15 Minuten schreiben, zum Thema Werte zu schreiben. Und zwar Werte in Bezug auf ihr Studium und wie sie als Student sein möchten. Und das Ergebnis war, dass diese Studenten in dem gesamten Semester eine halbe Note besser abschnitten als eine Vergleichsgruppe, die diese Übung nicht gemacht hat. Und zwar eine halbe Note im Vergleich zu dem vorherigen Semester, nicht zur anderen Gruppe. So, das heißt, ein 15-minütiges Aufsatzschreiben hat dazu geführt, dass man ein gesamtes Semester lang bessere Noten erhalten hat. Warum ist das so? Immer wenn es mal schwierig geworden ist, also wenn zum Beispiel Freunde gefragt haben, hey, willst du nicht mitkommen in die Kneipe oder so, man sich daran erinnert hat und dann sagen konnte, nein, ich muss noch lernen oder ich mache das noch zu Ende und komme nach oder so. Also das heißt, man hat diesen Belohnungsaufschub leichter im Prinzip hinbekommen.
Mhm. Also ich war damals tatsächlich ja sehr beeindruckt an dieser Stelle, weil ich dachte, Mensch, Werte, ja, habe ich auch gehört, dass da viele auch meiner Kollegen da mal drüber geredet haben. Aber das ist tatsächlich ein eine große Menge an wissenschaftlicher Grundlage schon gibt für dieses Konzept. Und das ist, du hast jetzt eine zitiert, ne, aber dass es auch in anderen Kontexten wirklich ganz spannende Belege dafür gibt, dass es einfach wirklich vorteilhaft ist für uns, für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden. Das war mir gar nicht so klar. Und das hat mich tatsächlich beeindruckt und war dann auch so ein wesentlicher Aspekt zu sagen, Mensch, allerhöchste Zeit, sich selber damit zu beschäftigen. Und da mal zu gucken, wie ist denn das jetzt eigentlich für mich persönlich, wie bin ich eigentlich aufgestellt? Ich habe zu dem Zeitpunkt mich dann allerdings gefragt, naja, jetzt finde ich das Thema spannend, es gibt Wissenschaft, die dahinter liegt, aber wie komme ich denn jetzt meinen eigenen Werten auf die Spur? Also wie kann man da herangehen, wenn man diese Möglichkeit nutzen möchte?
Ja, also es gibt verschiedene. Michael Bort schlägt in seinem Buch zum Beispiel vor, dass man eine Zeit lang mal, ich habe das mal für ein paar Wochen nur gemacht, abends mal immer drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist, die an diesem Tag passiert sind. Und er sagt, wenn man sich das über eine Zeit lang anguckt, das fand ich stimmt tatsächlich, dann erkennt man bestimmte Muster, Dinge, die einem besonders wichtig sind. Also es geht auch hier wieder um Dinge, die einem am Herzen liegen. Das heißt, ich kann Werte also einfach im Prinzip ermitteln, indem ich mich selber beobachte. Stichwort ja unser letzten Podcast und der vorletzten Folge, das Thema Selbstbeobachtung. Das heißt, ich könnte also einfach versuchen, eben dieser Frage auf die Spur zu kommen, wer oder was ist mir wirklich, wirklich wichtig?
Mhm. Auch durch dich habe ich dann zu dem Zeitpunkt bekommen, tatsächlich sogar unter der Überschrift Endlich Jojo-frei, so ein kleines Set an Spielkarten. Was hat es denn damit auf sich, Stefan?
Ja, hat was mit meiner Vergangenheit als Zauberkünstler zu tun. Also Spielkarten, einfach so Karten, die mit Werten bedruckt sind. Und da sind auf 52 oder 56 Karten sind fast 100 Werte manchmal zusammengefasst. Und es ist eigentlich eine Sortieraufgabe. Man geht diese Karten durch und fragt sich, welche dieser Werte, die dort aufgedruckt sind, spricht mich spontan an. Und in einer ersten Runde sortiert man vielleicht 10 bis 15 Karten aus, legt die auf den Tisch und jetzt kommt so dieses haptische Element, so dieses Rumschieben, da wird sofort auch das Gefühl angesprochen. Es geht nämlich um die Frage, was fühlt sich in diesem Moment gut an? Und wenn man diese 10 bis 15 Wertekarten hat, dann sucht man daraus die 7 wichtigsten heraus. Und dann, wenn man die hat, das sind dann quasi diese 7 Werte, dann versucht man davon nochmal die 3 wichtigsten zu nehmen. Das ist der nächste Schritt. Und ganz zum Schluss von diesen 3 dann den wichtigsten Wert. Mhm. Und dann hast du so eine Art kleine Hierarchie. Und das Interessante, ich mache das immer regelmäßig mal, also alle halbe Jahre, einmal im Jahr vielleicht. Die Werte sind relativ konstant. Also Werte verändern sich nicht ständig. Natürlich hat man als Jugendlicher andere Werte als Erwachsener. Und man hat vielleicht im Bereich Familie andere Werte als im Bereich Job. Aber die mögen vielleicht ähnlich sein. Also Werteermittlung ist letztendlich was Intuitives, weil Werte in uns vorhanden sind, die werden zutage befördert. Also wir sind Geburtshelfer für unsere Werte, also wir müssen die nicht erst entwickeln und erarbeiten, sondern es geht eigentlich nur darum, sie an die Oberfläche zu befördern. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt, den du eben erwähnt hast. Du hast eben das Wort Fähigkeiten genannt. Seine Werte zu kennen und zu nutzen ist eine Fähigkeit, das kann man trainieren.
Ja, und das war tatsächlich auch für mich damals so ein Punkt, das Ganze nochmal zu intensivieren. Und diese Spielkarten ist etwas, was ich tatsächlich auch persönlich sehr, sehr mag, wo man tatsächlich spielerisch, und das ist auch wirklich nett, sich damit auseinanderzusetzen, so ein Gespür anfängt zu bekommen für die eigenen Werte. Es gibt ja darüber hinaus sogar noch mehr Hilfsmittel. Ja, es gibt also, wie ich mittlerweile weiß, irgendwie so Fragebögen, Arbeitsblätter, die man nutzen kann. Man kann sich im Alltag selber beobachten. Du hast es vorhin mal angerissen an einer Stelle. Was berührt mich besonders im Positiven und mit welchen Werten hat das vielleicht zu tun? Was berührt mich aber auch sehr im Negativen? Und warum ausgerechnet so stark? Welche Werte werden in diesen Momenten vielleicht auch verletzt, um die es da geht? Also es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man diesen Ideen auf die Spur kommen kann. Wir haben das als Teil des Programmes, wir haben es als Teile des Buches auch aufgeführt. Ne? Man findet zum Beispiel eine Werteliste, die du mal zusammengestellt hast, ja auch auf der Website von Endlich Jojo-frei. Also da gibt es tatsächlich viele Wege, die vielleicht für den Einzelnen dann passen können. Aber es gibt tatsächlich vor allen Dingen viele, viele gute Gründe, wissenschaftlich belegte gute Gründe, das auch zu tun.
Ja, vielen Dank, Oliver. Das war eine super Zusammenfassung. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge vom Podcast Endlich Jojo-frei zum Thema Werte und wie Werte uns helfen können, das Thema Belohnungsaufschub zu meistern und unsere Entscheidungen an eher langfristigen Kriterien zu orientieren, als immer nur an dem kurzfristigen Genussmoment, was eben ein schwieriges Thema sein kann.
Ja, und einfach um das nochmal einmal zu sagen, alte Gewohnheiten nicht mehr zu verfolgen und neue Wege zu beschreiten, das braucht genau das, weil Gewohnheiten funktionieren so, dass wir ganz automatisch und blitzschnell eben auch mit Impulsen konfrontiert sind, diese alten Wege zu gehen und dort erstmal sich dabei zu ertappen und dann auch in der Lage zu sein, das zu stoppen und was Neues zu tun. Dafür braucht man genau diese Fertigkeiten, wie du sie genannt hast. Und Werte sind so ein Baustein, der da, ja, man könnte fast sagen, Kräfte mobilisieren kann oder es mir leichter machen kann, eben da neue Wege einzuschlagen. Und das ist ein sehr, sehr wertvolles Tool für dieses Ziel, vielleicht Ernährung und Bewegung zu verändern, wenn ich das möchte.
Genau, vielen Dank. Also schauen Sie auf die Webseite jojofrei.de. Dort finden Sie im Download-Bereich die Liste mit den rund 100 Werten, die Sie gerne für sich nutzen können. Vielen Dank und bis zu unserer nächsten Folge.
Tschüss, tschüss.